SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Schweizer Unternehmen wollen die Nase vorn haben und stecken 10% mehr in die Forschung. Ein Rekord.
Der Forschungsplatz Schweiz lebt,
heißt es dazu beim Wirtschaftsdachverband. Die türkische Währung sackt ab, die türkische Wirtschaft leidet. Mit Folgen für die Politik. Die UBS bekommt von Frankreich über 1 Milliarde Euro als Kaution nicht zurück. Ihre Klage hatte keine Chance. Der Strom muss teurer werden. Das verlangt der deutsche Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Es ist ein Rekord. Noch nie haben Schweizer Unternehmen so viel für Forschung und Entwicklung ausgegeben wie jetzt. Diese spannende Erkenntnis zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Elmar Plotzer hat die Einzelheiten.
Die Unternehmen in der Schweiz haben 2015 über 15 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung investiert. Gegenüber dem Jahr 2012, als die Forschungsausgaben letztmals untersucht wurden, ist das ein Anstieg um 10%. Und die Schweizer Unternehmen müssen auch den internationalen Vergleich nicht scheuen. Gemessen an der Wirtschaftsleistung geben nur in wenigen Ländern die Unternehmen mehr Geld für Forschung und Entwicklung aus, erklärt Georges-Simon Ulrich, der Direktor des Bundesamtes für Statistik.
Die Schweiz ist sehr gut international da. Wir sind auf dem Platz Nummer 4 nach Israel, Südkorea und Japan. Wenn man die Größe unseres Landes betrachtet, ist das ein hervorragendes Ergebnis.
Je nach Branche gibt es in der Schweiz aber große Unterschiede bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben. So fällt ein großer Teil auf die Pharmabranche.
Die Pharmabranche, auch historisch bedingt, das ist nicht neu, bestimmt diesen Teil zu einem großen Maße. 35% der Ausgaben werden da getätigt.
Denn für die Entwicklung von Medikamenten braucht es besonders viel Forschungsarbeit. Aber auch andere Branchen haben ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung spürbar gesteigert. So etwa der Informations- und Kommunikationstechnologiebereich und die Chemiebranche. Dass die Schweizer Unternehmen insgesamt so viel in die Forschung investieren, sei eine gute Nachricht, freut sich Rudolf Minsch, der Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse.
Der Forschungsplatz Schweiz lebt. Trotz den schwierigen wirtschaftlichen Turbulenzen, die wir erfahren haben in den letzten Jahren. Und das ist sehr wichtig für die Zukunftsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und unseren Wohlstand. Denn Forschung und Entwicklung ist ein wichtiges Puzzleteil für eine erfolgreiche Innovation.
Doch bei aller Freude sieht Minsch in der neuesten Statistik auch kritische Punkte. So sei es ein Wermutstropfen.
Dass die kleinen Unternehmen bis 50 Mitarbeiter ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten deutlich reduziert haben im Vergleich zu 2012. Das ist wahrscheinlich aufgrund der Frankenstärke geschuldet und den wirtschaftlichen Turbulenzen.
Denn für das Wachstum bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind vor allem mittlere und große Unternehmen verantwortlich.
Elmar Plotzer. Und mit Wirtschaftsnachrichten aus aller Welt geht es gleich weiter. Bitte, Yvonne Lambricker.
Die deutsche Wirtschaft ist letztes Jahr weiter gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 1,9% zu, wie das Statistische Bundesamt in Berlin aufgrund von vorläufigen Daten mitteilte. 2015 betrug der Zuwachs 1,7%. Die Kauflust der Konsumenten und die Ausgaben des Staates hätten maßgeblich zum Wachstum beigetragen. Ob auch die Hunderttausenden Flüchtlinge in Deutschland einen positiven Einfluss auf die Wirtschaftszahlen hatten, lässt das Statistische Bundesamt in seinem Bericht offen. Zudem hat der deutsche Staat letztes Jahr das dritte Jahr in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Die türkische Landeswährung Lira verliert weiter an Wert. In den letzten 24 Stunden musste für einen Euro zeitweise mehr als 4,13 Lira gezahlt werden. Das ist ein Rekordtief. Seit dem Putschversuch in der Türkei im Sommer hat die Lira rund 30% ihres Wertes verloren. Für Unsicherheit sorgt etwa die geplante Verfassungsreform oder Terroranschläge. Deshalb ziehen immer mehr Anleger ihr Geld aus der Türkei ab. Mehr als 2 Monate nach einem US-Luftangriff im Norden Afghanistans bestätigt das amerikanische Militär nun, 30 Zivilisten seien ums Leben gekommen. So steht es in einem Ermittlungsbericht, der heute veröffentlicht wurde. Es habe sich beim Luftangriff um Selbstverteidigung gehandelt. Er bedauere aber den Verlust unschuldiger Leben, so der Oberbefehlshaber der NATO- und US-Streitkräfte. Zum Vorfall war es Anfang November in einem Dorf in der Provinz Kunduz gekommen. Afghanische Soldaten seien zusammen mit US-Beratern unterwegs gewesen, um Taliban-Kämpfer zu finden. Plötzlich habe man sie beschossen, berichten die US-Streitkräfte. Die Soldaten forderten deshalb Unterstützung aus der Luft an. Beschäftigt ein Eisenbahnunternehmen Grenzgänger, darf es ihnen weniger Lohn zahlen als den Lokführern in der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Verkehr, BAV, zum zweiten Mal. Konkret geht es um die Firma Crossrail, bei der italienische Grenzgänger in Brieg weniger verdienen als ihre Schweizer Kollegen. Die Löhne seien branchenüblich und damit gesetzeskonform, so das BAV. Auch bei anderen Unternehmen, die im internationalen Schienenverkehr tätig sind, gäbe es eine große Spannweite bei den Löhnen. Das Bundesamt für Verkehr hatte die ungleichen Löhne bereits früher als gesetzeskonform beurteilt. Dagegen wehrte sich aber die Gewerkschaft SEV und bekam vom Bundesverwaltungsgericht Recht, weshalb das Bundesamt die Löhne jetzt erneut überprüfen musste. Der Gesundheitszustand des Polizisten, welcher bei einer Schießerei in Rehetobel lebensbedrohlich verletzt wurde, hat sich verbessert. Das teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit. Der 29-Jährige wurde am 3. Januar bei einer Hausdurchsuchung angeschossen und ins Herz getroffen. Gemäß den Ärzten darf sein Zustand nun als stabil bezeichnet werden. Auch der zweite Polizist, welcher am Bein getroffen wurde, sei auf dem Weg der Besserung. Das Wetter: heute Abend kommt im Norden verbreitet Regen auf. In der Nacht wird es stürmisch. Morgen schneit es wieder bis ins Flachland. Die Temperatur erreicht maximal 2 Grad. Im Süden schneit es in der kommenden Nacht. Morgen gibt es dann mit Nordföhn Aufhellungen bei 8 Grad.
In der Türkei ist die Landeswährung, die Lira, immer weniger wert. Seit dem gescheiterten Putschversuch im letzten Sommer hat die Währung rund 30% verloren. Anleger ziehen offenbar scharenweise Geld aus der Türkei ab. Die Notenbank schaut zu. Frage an Kerem Öktem, Professor für südosteuropäische Studien und die moderne Türkei an der Universität Graz. Warum diese Entwertung der Lira?
Der Grund ist die politische Lage. Wir sprechen von einer Gemengelage von politischen Konflikten, von einer Suspendierung des Rechtsstaates und der demokratischen Institutionen. Und unter diesen Bedingungen kann eine Wirtschaft nicht florieren.
Welche Folgen hat denn dieser Lira-Zerfall für die Wirtschaft? Ich meine, betroffen sind ja wahrscheinlich vor allem jene Firmen, die in Euro oder in Dollar verschuldet sind.
Und das ist die Mehrheit der kleinen und mittleren Unternehmen, die auch einen sehr wichtigen Teil der Wertschöpfung der türkischen Wirtschaft liefern. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die mit Devisen verschuldet sind. Man sieht jetzt schon, wie kleinere Unternehmen dem Druck nicht mehr standhalten können, wie Geschäfte schließen müssen. Bislang hat sich das im Alltagsleben noch nicht so stark niedergeschlagen, aber man fängt jetzt an, die ersten Geschäftsschließungen zu sehen. Es gibt immer mehr Geschäfte, die geschlossen werden. Aber es gibt auch die großen Bauunternehmen, die ja ganz im Zentrum der türkischen Wirtschaft standen, die auch von der Regierung stark gepusht wurden, um das Wirtschaftswachstum noch aufrechterhalten zu können mit großen Infrastrukturmaßnahmen, großen Immobilienprojekten. Ja, wenn man heute durch Istanbul läuft, dann sieht man überall diese riesigen Immobilienprojekten mit 40, 50 geschossigen Penthouses und so weiter. Und die stehen nun kurz davor, zusammenzubrechen, diese Projekte. Diese massive Blase, die sich dort aufgebaut hat, die steht kurz davor zu zerplatzen.
In diesem Moment könnte doch die türkische Notenbank die Entwicklung dämpfen und die Zinsen erhöhen. Das hat sie bisher nur ganz, ganz zaghaft getan. Wieso eigentlich?
Ja, wenn die Notenbank unabhängig wäre, wie das früher einmal der Fall gewesen ist, dann hätte sie wahrscheinlich jetzt die Zinsen ganz erheblich angezogen. Aber die Notenbank ist nicht mehr unabhängig, wie alle anderen Institutionen auch. Steht sie nun unter ganz extremer politischer Kontrolle des Präsidenten und der Regierung. Und die hat eine klare Abneigung gegen Zinserhöhungen, zum einen aus ideologischen Gründen. Als islamistische Partei werden Zinsen natürlich grundsätzlich nicht konform mit dem Islam betrachtet. Man denkt bei einer sogenannten Zinslobby, die für diese Entwicklung auf dem Markt verantwortlich sind, vor allen Dingen an Juden. Also da gibt es natürlich auch ein ganz klares antisemitisches Motiv, was da mit einspielt. Aber auf einer anderen Seite gibt es auch eben die Angst, dass zu hohe Zinsen das Wachstum abschwächen werden. Das ist vielleicht nicht ganz unberechtigt. Aber Tatsache ist, dass in dieser Gemengelage die Notenbank nicht in der Lage ist, eine in sich schlüssige Geldpolitik durchzuführen.
Premier Erdogans Erfolg fußte stark von Anfang an auch im wirtschaftlichen Erfolg im Lande. Was, wenn die Wirtschaft jetzt in eine derartige Abwärtsspirale dreht und die Leute je länger, je mehr unzufrieden werden?
Unter den Bedingungen eines funktionierenden demokratischen Systems wäre das Ende der Erdogan-Regierung und das Ende der politischen Laufbahn Erdogans. Das Problem ist nur, dass es jetzt keine demokratischen Institutionen mehr gibt, dass wir uns auch auf die Wahlen, wenn sie denn stattfinden werden, nicht so ohne weiteres verlassen können. Tatsächlich ist es aber so, dass unter den verschlechterten Bedingungen, die zurzeit stattfinden, eine Abwendung von Erdogan von der AKW stattfinden wird, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Radikalisierung der Unterstützer von Erdogan und von der AKP, die sich eben den Realitäten auf dem Markt und in der türkischen Politik nicht stellen wollen, sondern diese ganzen Entwicklungen eben als Vernichtungsmaßnahmen, als Conspiracies ansehen, die von Drittländern, von Feinden der Türkei, vom jüdischen Finanzkapital und so weiter durchgeführt werden. Das heißt, im Angesicht des Kollaps der Wirtschaft in der Türkei sehen wir auf der einen Seite eine Abwendung von Erdogan, aber auf der anderen Seite auch eine Radikalisierung eines Teils seiner Unterstützer.
Sagt Kerem Öktem von der Universität Graz. Und Graz, Österreich, wir bleiben gleich im Land. Die kernige Rede des österreichischen Kanzlers Kern, wie der SPÖ-Mann die Reihen zu schließen versucht angesichts der Rechtspopulisten. Des Menschen symbolträchtigstes Organ, das Herz, jetzt soll es als künstlich hergestellter Klumpen aus Silikon in unserer Brust schlagen. Blick hinter die ETH-Mauern. Und wer hat, der muss geben. Im Extremfall, bis er selber nichts mehr hat. So sieht Teilen unter Verwandten in Kenia aus, die Reportage. Zuerst aber zur UBS. 1,1 Milliarden Euro. Diese Summe musste die UBS im Steuerstreit mit Frankreich hinterlegen als Kaution. Die UBS hat sich von Anfang an gegen die Höhe dieser Summe gewehrt, doch bisher vergeblich. Und nun ist die Schweizer Grossbank auch vor dem Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg abgeblitzt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Hat die UBS französischen Kunden geholfen, Steuern zu hinterziehen? Mit dieser Frage befasst sich die französische Justiz. Das Verfahren ist noch immer hängig, eine allfällige Buße in diesem Zusammenhang entsprechend noch nicht definiert. Bereits bezahlt hat die UBS hingegen eine Kaution, denn im Sommer 2014 verknurrte die französische Justiz die Schweizer Grossbank dazu, 1,1 Milliarden Euro zu hinterlegen. Die UBS fühlt sich als Opfer. Sie ist bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gelangt. Denn dort werden nicht nur Einzelpersonen vorstellig mit ihren Beschwerden, sondern immer mal wieder auch Unternehmen, wie dieses Mal die UBS. Die UBS argumentiert, die enorme Höhe der Kaution komme einer Vorverurteilung der Bank gleich. Sie wähnt politische Motive dahinter. Mit diesem Argument ist die Grossbank nun aber auch in Straßburg gescheitert. Die Richter dort befanden, dass das Verhängen der Kaution vor rund 2,5 Jahren rechtens war. Mit einer Kaution könne nämlich sichergestellt werden, dass die Beschuldigten, also die UBS, während eines Verfahrens anwesend seien. Zudem könnten aus diesem Geld dann auch allfällige Geldstrafen oder Schäden beglichen werden, so die Begründung des Gerichtshofs. Zum eigentlichen Rechtsverfahren, das die UBS mit der französischen Justiz austrägt, gibt es keine Neuigkeiten. Die Frage, ob die Bank 2004 bis 2012 Franzosen beim Steuerbetrug geholfen hat und wenn ja, in welchem Umfang, über diese Frage streiten sich die Anwälte weiter.
«La «Let's make America great again», warb Donald Trump einst im Wahlkampf. Und «Machen wir unser Land wieder stark», sagt jetzt auch Österreichs Kanzler Christian Kern. Mit Spannung war Kerns Rede an die Nation erwartet worden und der Kanzler sparte nicht mit großen Worten. Österreich müsse das Land werden, das niemanden zurücklasse. Dafür sollen in den kommenden 3 Jahren 200'000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein Mindestlohn von 1'500 Euro solle eingeführt werden. Wie sind die Reaktionen auf die Ankündigungen in Österreich? Das habe ich Armin Thurnherr gefragt, den Chefredaktor der Wiener Stadtzeitung Falter.
Alle Medien beschäftigen sich. Es ist zumindest gelungen, das Thema «Der Kanzler hält eine Grundsatzrede» ganz vorne zu platzieren.
Die Rede dauerte ja 2 Stunden. Das Sanierungskonzept beinhaltet 145 Seiten. Und da waren ganz unterschiedliche Sachen drin, wie zum Beispiel «Österreich soll ein Umweltmodellstaat werden». Das klang ja irgendwie nach einer gesellschaftspolitischen und auch wirtschaftspolitischen Neuordnung des Landes. Was war eigentlich das Ziel dieser Rede?
Also das Ziel war, glaube ich, ein Mehrfaches. Es war vielleicht sogar überfrachtet. Einerseits ist es so, dass Christian Kern ja jetzt nicht ein Grundsatzpolitiker oder ein Ideologe ist, sondern er kommt aus der Wirtschaft und betont ja immer sehr, dass er ein Pragmatiker ist. Andererseits spürt er das auch als Schwäche und weiß, dass man Politik nur machen kann, wenn man auch inhaltliche Markierungen zumindest aufstellt. Und das Problem ist ja oft, entweder man hat Ideologen oder man hat Pragmatiker. Und er hat jetzt versucht, in diesem Programm mal beides zu verbinden und damit auch einen Weckruf in dieser Koalition zu machen. Die ÖVP und die SPÖ lieben einander ja bekanntlich nicht. Es schrumpfen ständig unter dem Ansturm der FPÖ, dieser rechtspopulistischen Partei, die in Umfragen ja schon längst die stärkste Partei ist. Und die müssen also was tun, wenn sie bei den nächsten Wahlen nichts verlieren wollen.
Sie haben es gesagt, der Koalitionspartner ÖVP, der sitzt ja auch im gleichen Boot. Und ich denke, in einigen Punkten dieser Rede könnte ich mir vorstellen, dass die ÖVP da nicht unbedingt auf der gleichen Linie ist wie Kern. Wird denn die ÖVP ein solches Programm mittragen?
Ja, ganz sicher nicht in allen Punkten, aber zum Beispiel die Flexibilisierung der Arbeitszeit wird für die ÖVP kein Problem sein. Ich glaube auch, das ökologische Programm wird für die ÖVP nicht so eine große Schwierigkeit sein, weil das ja ein sehr wirtschaftlich akzentuiertes Programm ist. Nicht zusammen geht es wahrscheinlich bei Erbschaftssteuern und bei Vermögenssteuern, wo die ÖVP ja immer blockiert.
Es gibt Beobachter in Österreich, die machen sich ja Sorgen, dass die Koalition auseinanderbrechen könnte, die Koalition zwischen ÖVP und SPÖ. Wie sehen Sie das?
Also ich verstehe diese Spekulationen nicht ganz, denn wenn die ÖVP mit Umfragewerten von ungefähr 20% oder darunter jetzt in Neuwahlen geht, kann sie nur ein kolossales Debakel erleben. Auch die SPÖ ist noch nicht einmal bei 30%. Das heißt, Neuwahlen sind jetzt für beide Regierungsparteien kein besonders verlockendes Programm. Und deswegen, glaube ich, hat Kern auch jetzt versucht, der ÖVP ein Angebot zu machen. Quasi verhandeln wir unsere Zusammenarbeit auf dieser Basis neu und realisieren wir wenigstens eine gewisse Anzahl von Punkten, um auch der Bevölkerung zu zeigen, dass wir ja doch was weiterbringen.
Sie haben gesagt, diese Rede war auch so etwas wie ein Weckruf. Ist dieser Weckruf gehört worden?
Alter Weckruf ist gehört worden. Die Frage ist, wie schnell wird er wieder verhallen oder wird er wirklich ein Impuls sein, der Dinge in Gang bringt? Also ich denke mir, dass es innerhalb der SPÖ wahrscheinlich, und das ist sicher auch eine wesentliche Aufgabe dieser Rede gewesen, schon funktionieren wird, weil sie doch den Leuten die Überzeugung gibt, dass da jemand ist, der sozusagen wirklich was weiterbringen will.
Sagt Armin Thurnherr, der Chefredaktor der Wiener Stadtzeitung Falter, im Rendezvous. Rendezvous 11:01. Von der Politik zum Forschergeist in unserem Land. Und diese Nachricht dürfte Herzkranke interessieren. In Zürich forschen mehrere Teams der Universität, der ETH und des Universitätsspitals seit mehreren Jahren daran, wie die heutigen Kunstherzen verbessert werden könnten. Eine Schlüsselrolle dabei spielt Silikon. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim war auf Laborbesuch.
Kaltes Neonlicht flutet das Labor tief unter der Erde im Keller eines Gebäudes der ETH Zürich. Mitten in der sterilen Umgebung steht Eduardo Mazza, ETH-Professor und Co-Leiter des Forschungsprojekts Zurich Heart.
Wir wollen ein neues System entwickeln. Wir wollen eine neue Herzpumpe realisieren.
Zwei Dutzend Teams aus unterschiedlichen Fachrichtungen arbeiten an diesem neuen Kunstherz. Materialwissenschaftler, Mediziner, Ingenieure, Biologen. Es soll dereinst das natürliche Herz unterstützen oder gar ganz ersetzen. Vor allem soll es die Nachteile der heutigen Herzpumpen aus Metall und Kunststoff ausmerzen. Es soll für den Körper verträglicher werden.
Die wesentlichen Komplikationen von einer heutigen Herzpumpe kommen davon, dass das Blut in Kontakt kommt mit synthetischen Materialien. Und jetzt möchten wir das dadurch vermeiden, dass wir die ganze innere Fläche von einer Herzpumpe mit patienteneigenen Zellen bedecken möchten.
Eine entscheidende Rolle dabei spielt Silikon. Das Material ist das Trägermaterial für diese Zellen. Es kommt also an der Schnittstelle zwischen Maschine, der Herzpumpe und dem Menschen zum Einsatz. Genau mit dieser Schnittstelle beschäftigt sich hier im Labor an der ETH Laura Bernardi. Die Italienerin trägt blaue Handschuhe, damit alles steril bleibt. Mit einer Pinzette ergreift sie sachte eine knopfgrosse, hauchdünne Schicht aus selber entwickeltem Silikon.
It's important that the cells feel the good environment in terms of substrate, so the stiffness of the silicon.
Für die menschlichen Zellen sei es wichtig, dass sie auf der Silikonschicht gut haften bleiben und nicht weggespült werden.
And on the interaction with the cells point of view.
Gleichzeitig muss das Silikon genügend beweglich sein, damit es auch die Pumpbewegungen mitmachen kann. Silikon erfülle diese unterschiedlichen Anforderungen ideal, erklärt Eduardo Mazza.
Sehr wichtig bei diesen Materialien ist Tatsache, dass wir die mechanischen Eigenschaften einstellen können. Und das erlaubt uns somit, eine Übereinstimmung zu haben mit den Eigenschaften von biologischen Geweben, von Bindegewebe im menschlichen Körper.
Silikon eignet sich also sehr gut, um menschliches Gewebe nachzubilden. In einem weiteren Schritt können sich die Forscher sogar vorstellen, dereinst das ganze Kunstherz aus Silikon zu produzieren. Inzwischen haben die Forschungsteams einen ersten Prototypen des Zürcher Herzes entwickelt. Noch dieses Jahr soll es an Schafen eingesetzt werden. Bis aus diesen Prototypen allerdings ein marktreifes Produkt wird, dürfte es noch mehrere Jahre dauern. Das Potenzial ist groß. Alleine in Europa gibt es schätzungsweise 10 Millionen Menschen mit einer Herzschwäche. Und je älter die Bevölkerung wird, desto häufiger treten Herzprobleme auf. Weshalb also entwickeln nicht die grossen Hersteller neue und bessere Kunstherzen? Eduardo Mazza hat eine klare Antwort.
Aufgrund der Schwierigkeiten, die man hat, neue Lösungen auf den Markt, auch aufgrund von regulatorischen Aspekten und so, ist eigentlich das Verhalten der Firmen in diesem Feld sehr konservativ. Und die Fortschritte sind sehr langsam.
Deshalb treibe die akademische Forschung die Entwicklung voran, sagt der Wissenschaftler. Falls das Zürcher Kunstherz tatsächlich ein Erfolg wird, soll es auch kommerzialisiert werden. Entweder in Zusammenarbeit mit heutigen Herstellern oder in einem eigenständigen Unternehmen.
Die Reportage von Matthias Heim. Für viele werktätige Afrikanerinnen und Afrikaner beginnt das neue Jahr mit einer leeren Kasse. Die Festtage haben sie in den Ruin getrieben. Nicht etwa, weil die Leute maßlos geschlemmt hätten, sondern weil sie von ihren Verwandten ausgenommen wurden, wie die Weihnachtsgänse. Afrika-Korrespondent Patrick Wilser über das Januarloch in Afrika.
Der Verkehr in Nairobi rollt, aber Joseph ist seit einigen Tagen Fußgänger. Das Geld reicht nicht mehr für das Matatu, die lokalen Kleinbusse. Wie viele Afrikaner ist er bankrott. Vom Weihnachtsgeld ist nichts übrig geblieben. Der Besuch auf dem Land bei seiner Familie hat den 56-jährigen Kenianer, der in Nairobi als Bürobote arbeitet, ruiniert.
Especially when we have these festive seasons.
Speziell während der Festtage sind die Wünsche der Familie riesig. Von dem, der in Nairobi eine Arbeitsstelle hat und im Dorf seine Familie besucht, wird erwartet, dass er mit vollen Händen kommt. Die Dorfgemeinschaft will ernährt werden und jeder will Geld. Ohne Geld müssen sie gar nicht ins Dorf zurückkehren wollen.
Und die Familie ist in Afrika immer zahlreich. Ein riesiges Netz aus Brüdern und Schwestern, wobei der Verwandtschaftsgrad im Verlauf des Lebens enden kann. Je nach Stamm kann ein Onkel bei einem Todesfall plötzlich zum Vater werden, ein Bruder zum Ehemann und Cousins zu Brüdern. Und die möchten am Ende des Jahres alle beschenkt und unterstützt werden, erzählt Geoffrey, der in Nairobi als Nachtwächter arbeitet.
Exakt so ist es. Sie alle glauben, jemand aus Nairobi hat viel Geld. Und 90% der Dorfbewohner meinen, dass der Besucher ihre Probleme für das kommende Jahr lösen wird. Wenn ich an Weihnachten in mein Dorf zurückkehre, kommt das halbe Dorf. Einer mit den Schulgebühren für seine Tochter, der andere mit der Rechnung für die Beerdigung des Onkels. Wer in Nairobi arbeitet, hat keine Möglichkeit zu sagen, ihr habe kein Geld.
Ein Verwandter wie Geoffrey, der es in der Stadt zu etwas gebracht hat, zum Beispiel zu einer Anstellung bei einem weißen, betuchten Diplomaten, UN-Beamten oder Korrespondenten, ist aus Sicht der Dorfbewohner ein Auserwählter des Schicksals. Nach afrikanischer Tradition hat nach der Jagd das ganze Dorf ein Recht auf die Beute. Teile alles, was du hast, mit deinen Verwandten, lautet das oberste Familiengesetz. Die Wurzeln dieser Tradition sind durchaus achtbar. Es sind Solidarität und Brüderlichkeit. Sie ersetzen in Afrika den Wohlfahrtsstaat. In den meisten afrikanischen Staaten gibt es keine Sozialversicherungen. Ob Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Todesfälle, die Familie ist für alle Schicksalsschläge zuständig. Die Lasten werden nach einem ausgeklügelten System anteilmäßig einkassiert. Für den Bruder muss man mehr beisteuern als für eine entfernte Tante. Aber in jedem Fall muss man zahlen.
Die Familie kommt zu mir und sagt, wir brauchen von dir eine Kuh und 3 Säcke Mais für die Hochzeit deines Cousins. Oder wenn die Tante im vergangenen Jahr im Spital war und die Rechnung über 2000 Franken noch nicht bezahlt ist, muss dieser Betrag auch in der Familie aufgeteilt werden. Und wenn am Ende immer noch Geld fehlt, werden entfernte Verwandte und andere Dorfbewohner um Hilfe gebeten.
Das treibt manchen, der es in Nairobi zu einem kleinen Wohlstand gebracht hat, in den Ruin. Etwas auf die Seite legen, Land kaufen oder ein Geschäft aufbauen. Selbst Leute mit einem vernünftigen Einkommen bringen es wegen der Begehrlichkeiten der Familie nie auf einen grünen Zweig. Wer hat, der muss geben. Und wer nicht gibt, der wird beschimpft und verwünscht.
That is the story. They are just talking about, oh, how do you see Geoffrey? Geoffrey
is. Das ist das Bittere an der ganzen Geschichte. Wenn ich nicht bezahle, wird das ganze Dorf schlecht über mich reden. Abends beim Bier werden sie sagen, ich habe Geoffrey an Weihnachten die Schulrechnung meiner Tochter gegeben, er hat nicht bezahlt. Das ist ein schlechter Mensch. Der soll sich hier nie mehr blicken lassen. Und wenn ich eines Tages ins Dorf zurückkehre und ein Problem habe, wird mir niemand helfen. Selbst die Kinder im Dorf werden meinen Kindern sagen, dass ihr Vater ein ganz übler, geiziger Kerl ist.
Westlicher Individualismus ist in Afrika gleichbedeutend mit Unglück. Die Widrigkeiten des Kontinents überlebt man nur als Großfamilie. Und so bringen die besinnlichen Tage in Afrika im Dezember manchen um die Besinnung und im Januar den finanziellen Ruin.
Patrick Wilser aus Kenia. 1:02. Wie man Energie nachhaltig erzeugen und nutzen kann, darum geht es gleich im Tagesgespräch im 1. und 4. mit dem deutschen Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Imon Lambricker.
Schweizer Unternehmen haben 2015 für Forschung und Entwicklung 15,7 Milliarden Franken ausgegeben. Das sind 10% mehr im Vergleich zu 2012, als dies letztmals statistisch erfasst wurde. Die Grossbank UBS ist im Steuerstreit mit Frankreich mit einer Klage endgültig gescheitert. Die UBS habe Frankreich zu Recht eine Kaution von 1,1 Milliarden Euro bezahlen müssen, urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Hintergrund sind steuer- und strafrechtliche Ermittlungen. Der ehemalige Regierungschef Kosovos, Ramush Haradinaj, wird in Frankreich freigelassen und nicht an Serbien ausgeliefert. Serbien wirft ihm Kriegsverbrechen an serbischen Zivilisten während des Kosovo-Krieges vor.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.